Ich stehe am Montagvormittag auf dem Petersberg, Mittag ist es schon egal, auf dem Petersberg an einem Wäldchen, was ich bis vor ein, zwei Jahren überhaupt noch nicht auf dem Schirm hatte. Das Wäldchen hat in der Stadt Debatten und Gespräche mit sich geführt in der letzten Zeit und es ging sogar vors Gericht, was hier passieren darf oder passieren nicht darf. Über all das wollen wir jetzt hier sprechen. Ich habe zum einen Jens Düring da von der Stadtverwaltung, vom Umweltamt und Robert Mitnarski vom BUND-Verband Erfurt. Hallo erstmal.
Ja, hallo.
Hallo.
Ich habe schon gesagt, das Wäldchen war für mich irgendwie vorher noch nicht so bekannt. Was ist das denn? Ist das ein richtiger Wald? Ist der hier schon ewig lange oder was war bisher damit? Und ihr kanntet den wahrscheinlich das vorher schon.
Ja, also wir von der Naturschutzbehörde kannten den natürlich schon. Das ist schon ein Wald. Der ist hier an der Stelle, wo wir stehen, ungefähr 0,8 Hektar groß. Also ein knappes Fußballfeld vielleicht für die Laien, die sich das nicht vorstellen können. Der ist nicht ewig hier, also das war nie Urwald oder irgend sowas, sondern die Festung Petersberg ist ja im Prinzip seit deren Bau sozusagen, war die ja nahezu baumlos und dann haben dann in verschiedenen Jahrhunderten hier die Rückbauaktionen oder Rückbaumaßnahmen stattgefunden und ab dem Zeitpunkt hat sich dann hier ein Wald entwickelt, weil das hier keiner weiter angefasst hat. Also wir schätzen, dass der Waldstandort, wenn man das so will, vielleicht an der Stelle vielleicht so knappe 100 Jahre alt ist. Ne? Also man hat hier ja irgendwann unten am Launtor die Mauer durchbrochen und so weiter, weswegen man jetzt auch wieder eine Brücke bauen möchte. Und deswegen ist es jetzt hier kein sehr alter Baumstandort, Waldstandort, aber es ist halt ein Wald, ein, sag ich mal, auch nicht kleiner für die Innenstadt. Und deswegen ist er auch so wertvoll und deswegen wurde er 1997 auch als geschützter Landschaftsbestandteil, GLB abgekürzt, ausgewiesen. Dazu gibt es eine Verordnung. Der Wald soll hier also dauerhaft als solcher erhalten bleiben, als zusammenhängende Gehölzfläche in Vernetzung mit weiteren Bäumen, Strauch und Grünflächen in der Gegend. Und im Prinzip gehört er zu einer weiteren Gehölzfläche, die ist hinterm Landgericht. Da ist nochmal eine große zusammenhängende Gehölzfläche. Und was auch noch zu dem GLB dazugehört, sind Mauerflächen, von der Festungsmauer, wo im Prinzip auch wertvolle Tiere und Pflanzen leben.
Darf ich ergänzen?
Auf jeden Fall.
Also mir ist dieser Wald, der GLB-Wald, im April zum ersten Mal ins Bewusstsein gestellt worden, weil die untere Naturschutzbehörde uns Verbände informiert hat, um eine Befreiung.
Im April letzten Jahres.
Ja, April 2019. Genau. Um eine Befreiung vorzubereiten, zu erwirken für ein Bauwerk in diesem Wald. Und das deckte sich halt eben nicht mit unseren Vorstellungen im GLB.
Das Bauwerk, was Sie ansprechen, ist quasi dieser Bastionskronenpfad, der im Rahmen der Buga geplant ist, der zum einen quasi über die Straße am Launtor rüberführen soll, hier dann durch diesen Wald in so einem kleinen Zickzack und damit, wenn ich es richtig verstehe, zum einen die zwei Teile des Petersbergs wieder verbinden soll und zum anderen quasi einen Blick von oben auf die Stadt, auf den Petersberg, auf das alles bringen soll. Ist das erstmal so richtig?
Das ist so korrekt, genau. Und die Stadt möchte hier auch eine behindertengerechte Erschließung ermöglichen. Das ist bisher die Erschließung des Petersberges behindertengerecht noch nicht so richtig möglich. Und auch die Erschließung dieses anderen Festungsteils gegenüber der Straße sozusagen oder über der Straße war bisher nicht möglich. Und wir als Naturschutzbehörde hatten dann die Aufgabe, dieses Vorhaben im Prinzip zu prüfen. Also im Prinzip haben wir da zweierlei Paar Schuhe an. Also wir sind einmal die Genehmigungsbehörde. Und andererseits sind wir verantwortlich für dieses GLB als Stadt sozusagen. Und wir mussten aber hier als untere Naturschutzbehörde im Prinzip dieses Verfahren in Gang bringen und prüfen. Und da in dem Rahmen wurde auch der Naturschutzbeirat der Stadt Erfurt angehört und auch die Verbände. Und in diesem ganzen Planungsverfahren haben wir uns natürlich intensivst mit diesem Wäldchen beschäftigt. Vorher lief das halt, wir haben zig andere Schutzgebiete, um die wir uns kümmern müssen, lief das so mit sozusagen. Und in dem Zuge ist uns dann auch bei den Dürren der letzten Jahre aufgefallen, dass hier ganz viel im Argen liegt. Und deswegen mussten wir hier auch tätig werden, unabhängig von dem Bastionsgrundpfad. Also das muss man wirklich betonen, dass wir hier als untere Naturschutzbehörde in der Verantwortung für das GLB auch die Verkehrssicherungspflicht hier im Auge haben und auch den Waldumbau, weil im Prinzip die Aufgabe ist, so steht es in der Verordnung drin, auch die Erhaltung dieses Wäldchens und auch die dauerhafte Entwicklung und Pflege sozusagen. Und
Verkehrssicherungspflicht heißt, es darf kein Ast runterfallen, der mir dann Schaden zufügt, zum Beispiel, wenn ich durchlaufe.
Genau, also es gibt, das ist im BGB sozusagen festgelegt, es gibt jetzt kein Verkehrssicherungsgesetz oder so. Im Prinzip dürfen von Bäumen oder insgesamt von Gegenständen auf Grundstücken angrenzenden Dritten keine Gefährdung von ausgehen. Und das ist halt bei Bäumen so. Und deswegen gibt es hier in einem bestimmten Bereich am Rand des GLB, weil hier überall Wege sind, Straßen, ein Umspannwerk, eine private Bebauung, die Straße unten am Lauentor. Also rundherum sind Bereiche, die verkehrssicherungsrelevant sind, so heißt das im fachlich korrekt sozusagen. Und da müssen wir am Rand alle Bäume kontrollieren und im Fall des Falles auch fällen oder, schneiden.
Ja, also wenn ich es richtig verstehe, ist der Fokus quasi auch auf den Zustand des Waldes erst gekommen, als die Begehung war für das geplante Bauwerk und es war vorher einfach nicht so im Fokus. Sonst hätte man ja sagen können, okay, warum war nicht schon vor 2 Jahren jemand hier und hat gesagt, das ist nicht verkehrssicher?
Genau, also im Prinzip ist es so, wir haben das Wäldchen immer schon auf dem Schirm natürlich. Wir kontrollieren unsere Schutzgebiete auch regelmäßig, weil man das also gerade zu dieser Verkehrssicherungspflicht das einmal jährlich machen muss. Hier sind auch am Umspannwerk, das sieht man auch, wenn man das anschaut, immer schon mal Fällungen im geringen Maße passiert, um dort den Abstand zu gewährleisten. Und die hohe Anzahl der Fällungen, die jetzt notwendig wurden, nach unserer Sicht zumindest, resultiert auch einfach aus der Situation der Dürre, die halt, sage ich mal, 2018 begann und erst so 2019 so richtig zum Tragen kam. Ne? Also, und für diejenigen, die vielleicht den Wald nicht kennen, wir reden jetzt hier nicht von irgendeinem Fichtenforst oder einer Kiefernplantage oder so, wie man das vielleicht allgemein annehmen könnte, wenn man davon redet, dass halt Wälder absterben jetzt im Klimawandel oder bei der Dürre, sondern das ist ein sehr schöner, gemischter Wald mit viel Ahornarten, mit Esche, mit Linde, zum gewissen Teil, zu einem großen Teil aber auch von Robinie, die halt eine raschwüchsige Baumart ist und die, sage ich mal, teilweise vom Alter her ihr Zenit erreicht hat und durch den Abriss oder die krasse Änderung in der Wasserverfügbarkeit jetzt hier in Größenordnung abstirbt. Und das ist genau das Problem, was wir hier angehen müssen. Und wir wollen halt hier auch die Robinie sukzessive entnehmen sozusagen oder müssen sie entnehmen, weil sie abstirbt und weil sie hier aber auch nicht in den Wald, in den natürlichen Wald hineingehört. Mhm. Also Robinie ist zwar der Baum des Jahres, ist aber eigentlich eine invasive Baumart und die wollen wir hier in so einem natürlich zu entwickelnden Wald eigentlich nicht haben, weil hier gibt es ganz viele andere einheimische Waldbaumarten, die wir hier dann einbringen wollen.
Den Wald fit zu machen und ihn umzubauen und ihn auch sicher zu machen, Herr Bednarski, das dürfte doch eigentlich auch im Sinne der Naturschutzverbände sein, oder?
Ja klar, da haben wir uns nie und auch im letzten Verhandlungstag vom Oberverwaltungsgericht nicht gegen gewendet. Nur das Argument kommt uns ziemlich spät. Mag ja sein, dass das intern so gedacht wurde in der Stadtverwaltung, aber nach außen ging die Reihenfolge so. Umweltverbände werden informiert über mögliche Fällungen, die für den Bastionskonfahrt nötig waren. Dann 2-3 Monate im entsprechenden Ausschuss hören wir plötzlich von doch relativ vielen Fällungen aus Verkehrssicherheitsgründen, weil der Bastionskonfahrt im Naturschutzbeirat keine Zustimmung gefunden hat. So, und da wurden wir natürlich auch hellhörig. Und jetzt hören wir das gute Argument, dass er endlich angefasst wird. Und das steht ja auch in der GLBVO, dass ein Wald, ein geschützter Landschaftsbestand, Teil Wald auch weiterzuentwickeln ist. Mhm. Zu pflegen und weiterzuentwickeln. Da hat kein Mensch was gegen. Aber wir waren natürlich sehr, sehr skeptisch in der Begründung Überfällung im Laufe der Zeit. Und als es dann streitgegenständlich wurde im November letztes Jahr, dass eben 75 oder fast 80 Bäume gefällt werden sollen aus Verkehrssicherheitsgründen, das haben wir dann erstmal im Ausschuss zur Kenntnis genommen. Und dann sind wir selber mit einer Baumgutachterin oder sogar zwei aus der Forstwirtschaft, sind wir hier durch und haben uns in die Stadt hineinversetzt. Wenn ich jetzt der Verantwortliche, weiß ich, Gartenamtsleiter oder unter der Naturschutzbehörde wäre, was müsste ich hier tatsächlich fällen im Zustand von November letzten Jahres? Und dann sind wir schon auf 10 Fällungen im Außenbereich gekommen, obwohl man sagen muss, in einem Wald gibt es keine Verkehrssicherungspflichten. Da geht jeder bundeshöchstrichterlich beschlossen, Bundesverfassungsgericht, da geht jeder auf eigenes Risiko rein. Also eigentlich gibt es überhaupt keine Verkehrssicherungspflicht. Aber auch wir sind ja nicht so blind und pragmatisch, dass wir sagen, na gut, wenn der Baum hier am Rand steht und hier sind öffentliche Wege, dann hat man natürlich Verkehrssicherungspflichten zu übernehmen. Und das hat dann auch unsere Gutachter dann reingeschrieben. Mhm. Und das Erstinstanzurteil hat das ja auch akzeptiert. Und auch das Zweitinstanzurteil vom Gericht jetzt hat gesagt, wir müssen unterscheiden zwischen Kernbereichen, also Innenfläche, und Randbereichen, die sie dann, glaube ich, ja, mit 20 Metern festgelegt haben. Und in den 20 Metern am Außenrand rundherum werden wir den nächsten Ortstermin haben und dann tatsächlich feststellen, was kann, muss gefällt werden, was kann vielleicht noch ein bisschen stehen bleiben oder was kann länger noch stehen bleiben, weil es Totholz ist und in eine Richtung fallen würde, die nicht auf den Weg geht. Dieses Gespräch werden wir demnächst hier dann führen.
Nur noch mal, damit ich es verstehe. Es ist relativ komplex für Menschen, die nicht so drin stecken. Verstehe ich es richtig, dass quasi innerhalb des Waldes eigentlich aus verkehrssicherungspflichtigen Argumenten keine Bäume weg müssten? Beziehungsweise war aber das trotzdem der Plan der Stadt?
Genau, ich kann das ja mal erläutern. Also es ist so, dass die freie Landschaft und auch den Wald dürfen in Deutschland alle Menschen frei betreten, egal wem das gehört. Mhm. Und deswegen hat der Gesetzgeber entschieden, sozusagen, dass man in diesen Bereichen, also sowohl auf dem freien Feld, in der freien Natur, als auch im Wald, man dem Eigentümer dort keine Verkehrssicherungspflicht aufbürden darf, wenn dort alle frei rein dürfen. Und deswegen besteht quasi im Wald quasi keine Verkehrssicherungspflicht für sogenannte waldtypische Gefahren. Das heißt, wenn ich mich in den Wald begebe und da ein Baum umfällt, mir ein Ast auf den Kopf fällt, habe ich halt selbst Schuld sozusagen, Augen auf dem Straßenverkehr, kann man da sagen. Das betrifft aber nicht die sogenannten Grenz- und Randbereiche. Also immer, wenn dort eine Straße durch den Wald geht, müssen die Randbereiche bis, sag ich mal, eine Baumlänge, weil wenn so ein Baum umfällt, kann da was passieren. Deswegen sind das immer so zwischen 20 und 30 Metern, je nachdem, wie hoch die Bäume sind. Plus einen gewissen Sicherheitsbereich, noch ein Puffer, müssen die Randbereiche kontrolliert werden. Oder wenn da private Bebauung ist oder wenn zum Beispiel dort eine Bank steht, aufgestellt wird oder ein Papierkorb oder ein Wegweiser, dann hat der Eigentümer oder jemand, der das darf, dort quasi einen Verkehr eröffnet. Das ist also so ein Wegeschild ist halt keine waldtypische Einrichtung und deswegen besteht um den Baum oder um diesen Wegweiser herum auch eine Verkehrssicherungspflicht. Deswegen kann man das so pauschal nicht sagen, das ist ein bisschen kompliziert. Aber pauschal kann man sagen, im Wald besteht keine Verkehrssicherungspflicht. Hier ist es genauso, nur mit dem Umstand, dass es ein sehr kleines Waldgebiet ist, ein kleines Wäldchen. Und dass halt der auch sehr schmal ist und teilweise unter 30, 40 Metern schmal.
Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich fast überall Randgebiet.
Und deswegen ist es halt, deswegen ist dieser Bereich, der kontrolliert werden muss, betrifft nahezu das gesamte Wäldchen und deswegen müssen nahezu im gesamten Wäldchen auch Maßnahmen stattfinden, außer in einem relativ kleinen, arrondierten, mittleren Bereich, den man nicht anfassen müsste. Da sind wir vielleicht über unsere Pflicht hinausgegangen. Das können wir so akzeptieren. Das muss man dann auch, wenn da was passiert, muss man dann demjenigen, dem da was auf den Kopf fällt, muss man dann das so sagen. Es gibt hier illegale Befahrungen mit Mountainbikern. Leute führen hier ihre Hunde durch. Also man darf offiziell dieses Wäldchen nicht betreten, weil es hier keine offiziellen Wege gibt. Und man auf den Wegen bleiben muss. Deswegen darf hier eigentlich keiner rein. Das wird natürlich trotzdem gemacht, wir wissen das. Und in dem Bereich gibt es halt, sag ich mal, mehr oder weniger stark frequentierte Bereiche und genau daneben sehr tote oder absterbende Bäume mit großen brüchigen Kronen, wo wir gesagt haben, wir kommen hier unserer Verantwortung gegenüber den Waldbesuchern nach und versuchen das halbwegs sicher zu machen, dass da keinem was auf den Kopf fällt, auch wenn man sich eigentlich hier gar nicht bewegen darf. Aber wir wissen halt, dass es stattfindet. Das lassen wir jetzt halt bleiben. Also das haben wir jetzt höchstrichterlich sozusagen geklärt. Und falls hier was passiert, dann ist das halt einfach Pech.
Nun denke ich, hat das alles eigentlich überhaupt noch irgendwas mit dem geplanten Bastionskronenpfad zu tun oder eigentlich gar nicht? Beziehungsweise ist die Skepsis von Herrn Bendnarski angebracht, die er hatte, als er von der Reihenfolge der Motivation von Baumfällung sprach?
Also die Skepsis können wir nachvollziehen und verstehen, die ist aber unangebracht, weil es wirklich zwei verschiedene Paar Schuhe sind. Es ist halt so, dass dieser Bastionskronpfad hier durchgeplant ist. Wir waren dort von Anfang an beteiligt als Naturschutzbehörde, weil wir gesagt haben, wenn das hier wirklich kommen soll, dann müssen hier bestimmte Rahmenbedingungen stattfinden, damit der Eingriff so gering wie möglich ausfällt. Wir haben hier, also hier sind wirklich zig Gutachten, nicht nur Bäume betreffend, sondern auch Artenschutz. Also hier wurden die Pflanzen untersucht, die Tiere, die hier leben, und jagen und haben hier ganz viele Bäume identifiziert, die, wo der Baumkronenpfad, wenn er denn gebaut wird, sich drum rumschlängeln muss, damit im Prinzip diese wertvollen Bäume erhalten bleiben können. Und am Ende kam halt im Prinzip dieser Wegeverlauf raus. Und mit dieser Planung ist dann die Stadt sozusagen ins Genehmigungsverfahren eingestiegen, nachdem diese ganzen Vorbetrachtungen gelaufen sind. Und dann hatten im Prinzip die Verbände die Gelegenheit, dort ihre Stellungnahmen abzugeben, alle anderen Ämter auch und auch der Naturschutzbeirat. Das würde ich jetzt aber nicht weiter betrachten, weil das zu kompliziert ist. Also nur so viel, die Entscheidung steht noch nicht, ob da gebaut wird oder nicht, weil das noch im Verfahren ist. Da gibt es also noch keine Genehmigung oder keine Ablehnung. Am Ende wird sich vielleicht damit auch ein Gericht beschäftigen. Das wissen wir noch nicht, aber deswegen können wir darüber jetzt nichts sagen. Auf jeden Fall parallel dazu läuft halt unsere weitere Pflegeunterhaltung dieses Wäldchens, in dem Sinne, dass wir hier jetzt auch trotzdem die Fällung machen wollen und müssen. Und wir werden auch schon anfangen, Bäume zu pflanzen sozusagen, wobei wir halt schauen müssen, wir halten es als, sage ich mal, Naturschutzbehörde für relativ sinnfrei, in Bereiche rein zu pflanzen, wo, wenn der Pfad dann tatsächlich kommt, die dann nach einer gewissen Zeit wieder raus müssen. Wir würden aber zumindest in den Bereichen, wo wir wissen, okay, wenn der Pfad kommt, sind die nicht betroffen, also in den Randbereichen und da, wo halt im Moment wirklich keine Berührungen sind, da würden wir auf jeden Fall die Pflanzung dann schon anfangen.
Um es vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was eigentlich jetzt rausgekommen ist bei dem Gerichtsverfahren, wir haben es immer schon mal so ein bisschen angedeutet, es gibt also diesen inneren und äußeren Bereich, der äußere sind 20 Meter und außen darf die Stadt quasi aus Verkehrssicherungsgründen fällen, auch wenn der BUND in dem Fall das nicht möchte, dann allerdings darf der BUND mitsprechen bei den Ersatzpflanzungen, die dann im Wäldchen drin getätigt werden dürfen und im Wäldchen drin darf der BUND auch sagen, nein, das darf nicht passieren. Richtig soweit erstmal?
Das ist richtig soweit, genau. Also wir werden uns hier in knapp 2 Wochen treffen und das nochmal gemeinsam begehen und dann wirklich die Bäume festlegen, die gefällt werden dürfen und welche nicht. Wie gesagt, das ist korrekt. Im Außenbereich haben wir im Prinzip Vetorecht. Wenn wir sagen, der muss gefällt werden, dann kann der BUND auf und niederhopfen und werden halt trotzdem gefällt. Wir werden natürlich, weil wir wollen ja auch weiter im Gespräch bleiben zu vielen anderen Belangen in Erfurt, wir werden, denke ich, hier eine gute Lösung finden. Und im inneren Bereich lassen wir dann halt die Finger davon, wenn dort, das nicht, wenn wir beide der Meinung oder wenn der BUND sagt, das tut nicht Not.
Also noch ein Teil, ein wichtiger Teil aus unserer Sicht ist eben dem letzten Spruch des Gerichtes, dass dann nachgepflanzt wird. Das war möglicherweise gar nicht die Absicht der Naturschutzverantwortlichen hier. Aber ich will den Streit nicht anfachen. Wir hören ja, dass er das jetzt weiterentwickeln will und dass hier nachgepflanzt wird. Das ist auch entscheidend für uns im Außenbereich. Und natürlich passen wir schon darauf auf, dass auch da gepflanzt wird, wenn in dem Teilbereich gefällt wird, wo möglicherweise nach der Planung die Pylone für den Kronpfad steht, dass auch da in der Nähe gepflanzt wird. Sonst gibt es ein bisschen Trouble.
Ist gar kein neuer Plan.
Genau, also ich muss jetzt nochmal einhaken, weil der Plan hier nachzupflanzen ist nicht neu, das hatte ich ja vorhin schon erläutert. Wir haben natürlich am Anfang, als es hier um die Verkehrssicherung ging, uns erstmal auf diese Fällung konzentriert, weil das hat erstmal unsere Kraft gebündelt oder gebunden sozusagen, weil wir hier, das ist relativ schwierig gewesen, intensiv hier auch alle Bäume zu kontrollieren und festzulegen, welcher Baum nur gefällt werden muss. Und danach natürlich, als es zu dem Streit kam, ging dann auch immer die Stellungnahmen hin und her. Das ist also jetzt auch relativ umfangreich, was man da im Prinzip erarbeiten muss. Und da haben wir jetzt noch nicht umfassend drüber nachgedacht, wie wir jetzt hier nachpflanzen oder den Waldumbau machen, sondern das hat immer im Hinterkopf, ist das mitgeschwungen, dass wir hier auf jeden Fall, das war uns auch klar, kurz- und mittelfristig, dass hier die Robinien rauskommen und raus müssen sozusagen. Beziehungsweise auch die Ahorne, die sich hier drin befinden. Also die sterben hier sukzessive ab wegen der Rußrindenkrankheit. Dass wir da eigentlich weg von wollen und hier eine größere Vielfalt an heimischen Baumarten reinbringen wollen. Und deswegen war uns eigentlich klar, wir machen hier auch was in Richtung Nachpflanzung. Und deswegen muss ich da dem BUND widersprechen.
Herr Bytnarski, ich habe so das Gefühl, es sollen Bäume gefällt werden und dann gibt es sofort Aufschrei. berechtigt, wenn Bäume gesund und vital sind und so. Es scheint mir jetzt so, es gibt allerdings auch Gründe, warum es gar nicht immer zu verhindern ist, einen Baum zu fällen. Zum Beispiel, weil er halt tot ist oder kaputt oder krank oder so. Wie sieht es der BUND jetzt in dem Fall? Gibt es gute Gründe, Bäume zu fällen? Beziehungsweise würden Sie hier vielleicht sogar im Wäldchen manchmal quasi mit Herrn Düring mitgehen in der Argumentation? Oder sollte jede Fällung verhindert werden, soweit es geht?
Also wir gehören zu Naturschützern, zumindest gar nicht für den BUND sprechen, dass wir uns doch nicht per se gegen jede Baumfällung. Wie viele Bäume sind in der Geraue gefällt worden? Wir haben da keine Klage eingereicht, weil es natürlich auch gute Gründe gibt, von Zeit zu Zeit mal in einen Garten, ich vereinfache das jetzt mal, behutsam einzugreifen. Ob das in der Geraue immer behutsam war, lasse ich auch mal außen vor. Aber dass man behutsam auch seinen Wald weiterentwickelt oder seinen Garten weiterentwickelt. Und zwar nicht intensiv, sondern extensiv. Das sind so die beiden Fachbegriffe dafür. Und auch hier haben wir, auch bevor der Streit vor Gericht losging, der Stadt doch signalisiert oder auch ganz deutlich gesagt, klar, im Außenbereich gibt es hier Verkehrssicherungspflichten. Und wir hatten, glaube ich, 10 oder 11 Bäume damals aufgrund von Standsicherheit und auch von Rußrittenkrankheit identifiziert, die sofort hätten gefällt werden können im November. Aber nein, es musste erst vor Gericht gehen. Andererseits sage ich auch, nicht jeder sterbende Baum muss sofort gefällt werden. Und selbst außerhalb des Verkehrssicherungsbereiches kann ein Totholzbaum stehen bleiben. Nun bin ich nicht der Biologe, aber das ist wohl die Wohnstätte für alle möglichen Arten. Da kann Jens Düring vielleicht noch viel besser argumentieren als ich. Das heißt, man lässt auch Totholzbäume stehen. Und wenn sie dann außerhalb des Verkehrssicherungsbereiches ist, dann lässt man sie stehen. Haben wir übrigens auch im Luisenpark schon gesehen oder sonst wo. Also eigentlich nichts Neues. Der Streit war eigentlich nicht nötig, denn das, was wir jetzt zum Ergebnis bekommen hatten oder haben, das hätten wir auch vorher im Verhandlungswege erreichen können.
Genau, so eine ähnliche Frage wollte ich anschließen. Wir sind ja hier zusammengekommen, weil ich eine Pressemitteilung gelesen habe, die quasi von beiden Seiten zusammenkam. Und irgendwie habe ich noch so im Kopf, BUND und Stadt, beide sind zufrieden mit dem Ergebnis. Und ich dachte mir, wieso braucht es dann eigentlich dieses Gerichtsverfahren? Hätte man das nicht irgendwie vorher ohne Gericht hinkriegen können?
Das haben wir uns halt auch gefragt am Anfang und sind eigentlich zu dem Schluss gekommen, dass wir an bestimmten Positionen tatsächlich nicht übereinkommen, weil es halt nicht so war, nicht so ganz, wie Herr Bednarz gesagt, dass es hier, dass der BUND gesagt hat, sie sehen nur 10 Bäume oder so. Wir haben halt in den Randbereichen erstens viel mehr Bäume gesehen, die gefällt werden müssen. Das werden wir jetzt auch, denke ich, bei der nächsten Begehung wird das Ergebnis sein. Wir hatten zwischenzeitlich auch jetzt in dem weiteren Verfahren nochmal einen externen Gutachter hergeschickt. Der hatte noch viel mehr Bäume identifiziert. Das war also ein unabhängiger Experte, der, was ein Gutachterbüro macht, nur Baumkontrolle. Da waren wir dann auch etwas erschrocken. Deswegen sind wir gespannt, was jetzt bei der, sag ich mal, neuerlichen Begehung rauskommt. Und wir waren auch fachlich bei einigen Bäumen wirklich gänzlich entschieden anderer Meinung. Und wir hatten ja auch eine gemeinsame Begehung mit dem BUND vor dem Gerichtsverfahren und sind dann auch hier, auch mit den Gutachterinnen vom BUND, nicht übereingekommen. Und das hat uns dann zu dem Entschluss geführt, zu sagen, okay, dann streiten wir uns halt. Weil es hier tatsächlich auch Bäume gab, wo der BUND gesagt hat, nee, die müssen nicht gefällt werden. Wir klagen dann dagegen. Und dann haben wir gesagt, naja, dann müssen wir es halt machen, weil tatsächlich hier wirklich Bäume betroffen sind, die nicht verkehrssicher sind. Und das zeigt sich jetzt halt auch, knappes Jahr später, sieht man dann, dass wir da in Teilen auch recht hatten und dass es noch weitergeht und hier noch mehr Bäume absterben.
Ich erinnere mich, dass so im letzten Jahr es viele öffentliche Diskussionen über Baumfällungen in der Stadt gab, quasi nicht nur hier, sondern auch an anderen Orten. Und da wurde oft bemängelt von der Zivilgesellschaft, dass die Stadt, wer auch immer das denn konkret ist, nicht gut kommuniziere oder irgendwie das auf einem falschen Weg machen würde. Herr Bednarski, war das quasi für hier das Ding auch so ein Fall? Also würde das auch mit zu so einem Kritikpunkt fallen? Oder ist es am Ende eigentlich tatsächlich fühlten Sie sich gut eingebunden und am Ende war es halt ein gesunder Streit, der nun entschieden wurde.
Ja, also in diesem Fall muss ich sagen, sind wir gut eingebunden worden. Im April letzten Jahr 2019, sagte ich ja am Anfang schon. Und dann haben wir uns auch sehr intensiv mit beschäftigt und auch diskutiert mit den entsprechenden Stellen, Naturschutzbeirat und hier auch Herr Düring und anderen im Umweltamt. Es gibt Stellen in der Stadt, wo es nicht funktioniert. Also ich sag mal, die Nacht- und Nebelaktion im unteren GLB-Wald am Landgericht, wo dann plötzlich 4 oder etliche Bäume auf Autos gefallen sind und dann werden 40 gefällt, die auch aus unserer Sicht nicht nötig getan hätten. Hätte man da einen total morschen Baum im Winter zuvor gefällt, der dann die vier nicht mitgerissen hätte, dann hätte es auch keine Schäden gegeben. Also es gibt hier auch Dinge, die nicht funktionieren. Oder die Gorki-Straße am Tegut oder ein paar andere Dinge. Und bei mir laufen ja auch permanent von Bürgern Meldungen auf, oh, hier wird schon wieder ein Baum gefällt und schon wieder ein Baum gefällt. Und trotzdem, ich kenne ja auch die B-Pläne, weil wir Stellungnahmen zu B-Plänen machen. Dass nicht immer jeder Baum gerettet werden kann, weil der Baukörper da nun hin muss, das wissen wir. Aber es gibt auch unsinnige B-Pläne, das sage ich dann auch. Ich brauche nur Hochstich hier erwähnen. Da sind wir aber auch in guter Diskussion. So, und um nochmal hierher zurückzukehren, na klar, es gab eine Differenz zwischen der Zahl der zu fällenden Bäume im Verkehrssicherungsbereich. Mhm. Und deswegen mussten wir vielleicht vor Gericht gehen. Mhm.
Gut, die anderen ganzen anderen Beispiele können wir jetzt, müssten wir jetzt eventuell so stehen lassen, außer Herr Düring würde darauf auch noch gerne was sagen, weil da können wir jetzt quasi nicht so konkret gucken.
Also ich kann jetzt auch nicht jeden einzelnen Fall beleuchten. Ich kann nur so viel sagen, dass die Stadt natürlich auch noch besser werden kann in der Kommunikation. Das ist unbestritten. Es gibt aber auch ganz viele private Vorhaben, wo wir gar nicht informieren können, dürfen, weil das wirklich tatsächlich private Vorhaben sind, die unterliegen auch dem Datenschutz. Wir bei unseren Genehmigungen, wenn wir wissen im Rahmen der Baumschutzsatzung, okay, wird jetzt eine Großzahl oder eine größere Anzahl an Bäumen gefällt, dann geben wir schon den Hinweis an die jeweiligen Vorhabenträger oder Antragsteller, es wäre sinnvoll, dort eine Kommunikation einzutreten zur Öffentlichkeit, weil das mit Sicherheit dann für Unmut sorgt oder für Nachfragen. Einige kommen dem nach, andere nicht, und damit müssen wir halt umgehen, aber da kann die Stadt gar nicht viel machen. Und die eigenen Baumfällungen betreffend gibt es ja auch einen Beschluss vom Stadtrat, die Kommunikation betreffend und auch die sogenannte Selbstverpflichtung zum Baumschutz. Da sind wir im Moment dran, das zu erarbeiten. Und da wird es dann in einigen Monaten auch entsprechende Entwicklungen geben, auch Beteiligungen natürlich. Das wollen wir uns nicht gemeinsam oder alleine am Schreibtisch ausdenken, sondern das wird gemeinsam erarbeitet. Und was die Kommunikation anbetrifft, ja, da arbeiten wir auch halt auch dran.
Eine Schlussfrage, vielleicht die gleiche für Sie beide. Wir stehen jetzt hier an diesem Wäldchen, was von hier grün und dicht bewachsen aussieht. Ich habe mir gestern nochmal die Diskussion angeguckt, die im Sommer letzten Jahres stattgefunden hat. Eine große Podiumsdiskussion zu genau auch diesem Thema mit den Für und Wider und so. Und mir ist noch Wolfgang Borchardt, der Professor von der Fachhochschule, im Ohr, der sagte, naja, um diesen Wald hier ist es halt nicht so gut bestellt. Er ist nicht fit. Es ist quasi eine Chance, dass durch die Buga jetzt dieser Wald umgebaut wird, wieder ein bisschen mehr Luft zum Atmen bekommt. Und diese Chance quasi durch die Buga, wie würden Sie das bestätigen oder nicht?
Ja, man hätte im Zuge der Buga das GLB-Wäldchen entwickeln können, wenn man es nicht verknüpft hätte mit dem Bastionskronpfad. Denn das schädigt diesen kleinen Wald dann schon wieder. Also diese Verknüpfung können wir nicht nachvollziehen. Dass das Wäldchen schon längst entwickelt und weiter ökologisiert hätte werden müssen, das ist, glaube ich, unstrittig.
Ja, also ich beschränke mich jetzt einerseits erstmal auf die fachliche Einschätzung. Wir haben durch zahlreiche Gutachten, die sich mit der Planung beschäftigt haben, herausgearbeitet und auch die Flankierung natürlich, dass es hier eigentlich ohne einen großen Eingriff möglich wäre, diesen Bastionsgrundpfad zu bauen. Das hat der Naturschutzbeirat der Stadt Erfurt anders gesehen, auch der Naturschutzbeirat der oberen Naturschutzbehörde, das ist die nächsthöhere Instanz. Dort steckt jetzt die Entscheidung fest. Das ist erstmal so, das muss man erstmal so zur Kenntnis nehmen. Und dann muss ich sagen, ist es uns jetzt im Vollzug quasi mit der monetären oder der finanziellen Ausstattung einer kleinen Naturschutzbehörde, die in Erfurt zahlreiche Schutzgebiete hat, die sie zu betreuen hat, relativ schwierig, so einen umfassenden Waldumbau zu betreiben, weil wir haben hier überhaupt keine Einnahmen von irgendwelchen Durchforstungsmaßnahmen. Das ist ja auch überhaupt nicht Ziel. Deswegen ist es halt schwierig, hier so umfassend was zu machen. Auch vielleicht, weil es tatsächlich auch einer Bewässerung bedarf. Das muss man halt auch mitsehen, dass man in Zeiten vom Klimawandel und Dürre, sag ich mal, mit Neuanpflanzung, das ist halt schon nicht so eine einfache Geschichte. Deswegen bringt uns das hier schon an den Rand des Möglichen. Und deswegen sind wir auch froh über die Buga, weil da zum Beispiel auch Mittel zur Verfügung stehen, solche Sachen umsetzen zu können. Deswegen kann man schon sagen, dass es mit der Buga hier die Chance gibt. viel mehr zu machen, als wir sonst vielleicht die Möglichkeit hätten oder nur in kleinen Tippelschritten. Und was wir zum Beispiel, was die Buga zum Beispiel auch jetzt ermöglicht, ist ein umfassendes Artenschutzkonzept für die Buga, für den Petersberg, was auch über die Buga finanziert wird, was wir so, sag ich mal, in 5 bis 10 Jahren vielleicht in ganz kleinen Schritten gemacht hätten, was wir jetzt in einem Schritt machen können. Und das, da ist auch der BUND bzw. die Naturschutzverbände und auch der Beirat eingebunden. Das wollen wir also dieses Jahr auf den Weg bringen. Das läuft dann insgesamt im nächsten Jahr und nach der Buga, nach dem Rückbau der temporären Ausstellungssachen, wird es dann auch auf dem Petersberg weitergehen. Und auch außerhalb des Wäldchens wird es dann darum gehen, Strukturen zu schaffen für Fledermäuse, für andere Tiere. Also was heißt Baumpflanzung, Strauchpflanzung und solche Dinge.
Gleich ergänzend, damit das nicht hängen bleibt, wie wir das so oft in der Presse lesen. Auch wir Verbände und der BUND hat nicht gesagt, dass wir gegen einen Passionskronen fahren. Nicht durchs Wäldchen, aber es gibt einen es kann einen Rundweg hier oben geben, damit barrierefrei alle Teile des Petersberges erreicht werden kann. Und diese Alternative wurde leider auch nicht aufgegriffen von der Stadt.
Fällt mir doch noch eine Frage ein. Ich bin gerade das Launentor hochgefahren und da wird ja kräftig gebaut, ne? Also auf der einen als auch auf der anderen Straßenseite. Wenn jetzt aber, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Entscheidung immer noch gar nicht da ist, beziehungsweise die bauen jetzt bis an den Rand und oder wie? Und beziehungsweise selbst wenn, könnte es ja niemals fertig werden zum April, oder?
Nee, das wird fertig bis April. Das sind nämlich 2 Bauabschnitte. Bauabschnitt 1, das ist jetzt im Prinzip das, was wir gerade sehen und hören. Im Prinzip ein Brückenteil von dem bestehenden Weg am Rand des Wäldchens. Da kommt man im Prinzip hin, über das Lauentor, über die Straße am Lauentor sozusagen, um dort rüber zu kommen. Und der 2. Bauabschnitt, das ist der noch völlig vakant ist und der eigentliche Bastionskronenpfad ist. Und um den geht es jetzt und der, ja, genau.
Und diese alternative Wegeführung, die quasi ja jetzt schon ebenerdig so ein bisschen da ist,
ja,
genau, wo wir jetzt quasi im Prinzip hier...
Die ist zwar da, aber im Prinzip ist die wenig attraktiv sozusagen. Also es war ja auch Zielrichtung, den Petersberg als solches auch mehr in den Fokus zurück, mehr in die touristische Nutzung zu nehmen. Und das wäre durch so einen Bastionskronenpfad gelungen. Und so dieser bestehende Weg, den man hier vielleicht auch schon kennt, der ist halt relativ unspannend.
Okay, das wäre jetzt nochmal eine größere Diskussion, wie spannend so ein Bastionskronenpfad dann am Ende ist. Vielleicht können wir ihn irgendwann alle belaufen oder eben auch nur teilweise. Für den Moment aber bedanke ich mich bei Ihnen und bin ja auch gespannt, was vielleicht dann bei der Begehung in ein paar Wochen rauskommt. Und danke für heute.
Gerne, vielen Dank.
Ja, ebenso. Vielen Dank fürs Zuhören.